Aber bei uns war es oft so, dass der General Manager von seiner Performance überzeugt war und gesagt hat, hier, schaut her, wir arbeiten jetzt schon so und so lange zusammen. Wir haben ein erfolgreiches Geschäft in China. Ich habe das für euch aufgebaut. Ich möchte über mein Fixgehalt, über meinen Bonus, über meine Gewinn- oder Umsatzbeteiligung hinaus langfristig beteiligt werden in Form von Gesellschaftsanteilen.
Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 91. Führungsumbau, Beteiligung Führungskräfte aus China für deutsche KMU. Der harte Lockdown in Shanghai im April und Mai 2022, als die Menschen wochenlang ihre Wohnungen nicht verlassen durften, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zusätzlich haben die lang anhaltenden Corona-Einschränkungen einen Trend des Personalmarktes verstärkt, nämlich Verschwinden von Expats. Zunehmende Firmen, auch deutsche Firmen, planen sogar Beteiligungsprogramme, um die chinesischen Führungskräfte langfristig an sich zu binden. Mit Rainer Burkhardt diskutieren wir über Modelle der Mitarbeiterbeteiligungen, Besonderheiten an Beteiligung in China, Entscheidungsprozesse für eine Beteiligungsstrategie und was sind die möglichen Risiken, Umsetzungsplanung und Herausforderungen in der Umsetzung des Beteiligungsprogramms. Rainer, vielen Dank, dass du heute Zeit hast.
Hallo Shalom, ich freue mich heute schon zum dritten Mal bei dir beim Hotpot zu sein.
So ist das. Wir haben ein sehr aktuelles und auch sehr wichtiges Thema heute und nichtsdestotrotz haben wir heute ein offenes Podcast-Programm, wo wir nicht nach einem Drehbuch darüber sprechen werden, weil das Thema ist doch so komplex, dann können wir nicht vorab alle Eventualität durchgehen. Und aber ich freue mich trotzdem. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiges Thema für die Zukunft, für die deutschen KMU. Und daher mit dir mache ich das Gespräch natürlich noch lieber.
Vielen Dank, Shalom.
Ja, wir haben ja beide lange in China gearbeitet und gelebt. Und was in diesem Jahr 2022 was wirklich was Besonderes ist, ist der Lockdown in Shanghai. Man sagt ja auch, der Lockdown hat das Bild von Shanghai ein bisschen verändert für viele. Wie hast du denn den Lockdown in April, Mai, auch ein bisschen in Juni rein erlebt? Wie war das?
Also vielleicht zum Anfang, jetzt nicht zum harten Lockdown, sondern als es sozusagen 2020, Ende 19, 2019 alles begann. Da saßen wir in Sri Lanka am Pool mit den Füßen im Pool baumelnd mit Blick aufs Meer. Und wir schauten uns tief in die Augen und überlegten, ob der schlechten Nachrichten, die aus China kamen, ob wir zurück oder weiter nach Deutschland fliegen sollten, nach Frankfurt fliegen sollten oder ob wir zurück nach China fliegen sollten. Und wir haben uns damals, jetzt in der Rückschau, glücklicherweise dafür entschieden, zurück nach Shanghai zu fliegen, wo wir leben und wo ich arbeite. Denn wir sind damals noch ohne die berühmt-berüchtigten weißen Männer und Frauen in Pudong gelandet. Wir konnten ein normales Taxi nehmen. Wir konnten ganz unbehelligt nach Hause fahren, wurden dann allerdings von den Nachbarschaftskomitee in unsere Wohnung eingesperrt mit den Meldern an der Tür und haben dann letzten Endes die ersten Monate beziehungsweise das erste Jahr des normalen Lockdowns mitgemacht. Was den harten Lockdown betrifft, sind wir vielleicht eine Ausnahme. Mir persönlich hat der Lockdown sehr gut getan. Wir sind normalerweise sehr beschäftigt, arbeiten viel, arbeiten lange. Als Anwälte hat man natürlich den großen Vorteil, dass man ortsunabhängig arbeiten kann. Deswegen, wir haben die 2-3 Monate gut zu Hause verbracht. Jeder hatte genügend Platz, sowohl die Kinder für die Online-Schule als auch meine Frau, die ebenfalls Geschäftsführerin ist, in ihrem eigenen Büro und ich in meinem Büro mit meinen 15 Anwälten von der Kanzlei. Unsere Mandanten, die ja fast mehr als über 50% noch in Europa sitzen, auch während des harten Lockdowns zu betreuen. Wir hatten keine oder jedenfalls nur am Anfang Versorgungsengpässe. Wir wohnen in einem sehr chinesisch geprägten, großen alten Compound in einer großen alten Wohnanlage. Und die hat sich erstaunlich gut und schnell selbst organisiert. Also du kennst das, wir hatten dann verschiedene WeChat-Kanäle, respektive meine Frau hat die verschiedenen WeChat-Kanäle organisiert und bespielt. Und wir hatten alles von Fleisch, Bier, Reis, Gemüse, alles, was so im täglichen Nahrungsbedarf benötigt wird, hatten wir in ausreichender Anzahl, in ausreichender Quantität. Mit dem Sport, ja, war es ein bisschen schwierig. Mit dem Hund war es auch ein bisschen schwierig. Mit dem sind wir nachts gelaufen, beziehungsweise haben ihn dann vor der Tür laufen lassen. Und ich selbst bin die Treppen hoch und runter gelaufen, um mich zumindest mal ein bisschen fit zu halten. Aber das Wetter war gut. Also keiner ist krank geworden. Alles in allem, wir haben Glück gehabt, uns ging's gut.
Ja, also erstaunlich und auch Respekt, dass du eine sehr gute Einstellung hast. Ich denke, vieles kommt immer auch auf die Einstellung an, wie schlimm oder wie gut das war für einen. Und offensichtlich hattest du beides, einen guten Umstand und eine gute Einstellung. Das haben nämlich nicht alle. Und ich weiß auch, aber viele verlassen China. Du kennst auch viele, die China verlassen. Und die sind nicht so wie du in der Lockdown-Zeit noch sogar nach Shanghai zurückzukommen, sondern sie verlassen nach wenigen Wochen, vielleicht nach der Lockdown-Phase dann China oder Shanghai komplett. Und was glaubst du, was der Grund ist? Und siehst du einen Trend, dass noch mehr Expats China verlassen oder beziehungsweise siehst du vielleicht in absehbarer Zeit wieder Zuflüsse der Expats wieder zurück nach China?
Also mit Sicherheit werden kurzfristig, mittelfristig viele weitere Ausländer, die vorher hier gearbeitet und gelebt haben, China verlassen. Davon gehe ich aus. Warum? Ganz klar, nach 2-3 Jahren Soft- bzw. Hard-Lockdown treten natürlich Ermüdungserscheinungen ein. Das ist bei uns nicht anders. Wir regen uns auch in regelmäßigen Abständen über bestimmte Einschränkungen auf. Gerade auch, wenn es jetzt an den Urlaub geht, wenn man mal aus der Stadt raus will, was Grünes sehen will. Man muss viel organisieren, man muss viel Zeit mitbringen. Auf der anderen Seite habe ich die letzten 3 Jahre noch nie so viel China gesehen wie vorher. Wir haben versucht, was du gesagt hast, aus dem, was wir hatten, das Beste zu machen. Wir sind mit dem Wohnmobil irgendwo 20.000, 30.000 Kilometer in China in den verschiedenen Urlauben gereist. Aber es war schon anstrengend. Und ich glaube, was viele Familien insbesondere zermürbt hat, gerade während des harten Lockdowns, das waren die Richtlinien. Ich will es nicht sagen Gerüchte, weil es gab ja Fälle, in denen Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Und das waren auch, es gab auch Tage oder Zeiten bei uns, wo wir überlegt haben, was passiert denn jetzt, wenn unser Sohn, der ist 11 Jahre, wenn der jetzt getrennt in eine Covid-Einrichtung soll. Ich glaube, das war ein Risiko, bei vielen theoretisch. Also ich kenne jetzt selbst keine Familie, bei denen das passiert ist. Aber man hat natürlich immer in der Presse gelesen, gerade bei vielen chinesischen Familien, denen das passiert ist. Also ich glaube, das ist ein Faktor, bei dem gerade die Mütter gesagt haben, sorry, aber das Risiko nehme ich nicht mehr auf mich und deswegen gehen wir mit den Kindern zurück. Bei vielen Familien sind ja dann Ehefrau und Kinder zunächst vorgeflogen und dann die Männer gegebenenfalls nachgeflogen. Also ich sage mal, staatliche Corona-bedingte Zwänge, die wir hatten, das Testen, die Ausgangsbeschränkungen etc. etc. und das eben über eine sehr lange Zeit von 2 bis 3 Jahren in ändernder Intensität. Wenn du sagst, warum verlassen viele Expats, das ist bestimmt ein großes Thema. Das andere große Thema ist natürlich Wegfall der Steuererleichterung, die ja Ende diesen, Anfang nächsten Jahres kommen sollen. Den letzten Termin, der wurde ja sozusagen in letzter Minute am 31. Dezember ja abgeblasen. Es wurde nicht implementiert. Jetzt steht die entsprechende Abschaffung der Steuerentlastung für ausländische Mitarbeiter für Ende diesen Jahres an. Und wenn ich mir die meisten Familien anschaue, dann haben die 1, 2 Kinder, jedenfalls die, die länger hier sind oder in höheren Positionen sind, teilweise 3 Kinder. Es müssen horrende Mieten im Vergleich zu Deutschland für die Wohnungen bzw. Häuser bezahlt werden. Und wenn da die entsprechenden Steuerbegünstigungen wegfallen, sprich, wenn das sozusagen auf das zu versteuernde Gehalt draufgezahlt wird, dann wird entweder, je nachdem, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer das tragen wird, wird der Unternehmer sagen, können wir uns nicht leisten, wollen wir uns nicht leisten, oder der Arbeitnehmer wird sagen, die Abzüge, die wir da erleiden, die sind so groß, das Incentive hier zu bleiben ist weg. Und natürlich auch, ich sag's mal, die allgemeine Stimmung ist schlechter geworden. Wir sind sozusagen die Überlebenden auf dem Schiff, nicht dem sinkenden Schiff, aber auf dem Schiff, die restlichen, die Verbliebenen. Und gerade auch in Deutschland ist natürlich die Stimmung, gab es ja letzte Woche wieder ein Stimmungsbarometer, die Zustimmungswerte in Deutschland von den Deutschen, was China betrifft, sind so schlecht wie nie zuvor, ne?
Ja, dass die Expats weg sind, das ist schon eine große Veränderung für die Wirtschaft oder für die deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehung. Und für die wenigen Zuhörer, die vielleicht noch fragen, was sind die Expats? Expats sind im Grunde genommen die entsandten Mitarbeiter von deutschen Unternehmen, die in China für einen bestimmten Zeitraum als Führungskraft oder als Experte in China arbeitet, um die Tochtergesellschaft zu unterstützen. Und ja, manchmal ist es ja so, dass Sachen passiert, vielleicht eine unbedeutende Sache führt zu einer großen Veränderung. Man sagt ja, wenn der Reichstag in China fällt, dann passiert irgendwas in Europa. In dem Fall, dass die große Gruppe von Expats China verlassen oder verlassen haben, ist es schon ein großer Reichstag, würde ich sagen, für die deutsche Unternehmen, für ihr China-Geschäft, weil damit verbunden müssen viele deutsche Unternehmen ihre China-Strategie ändern. Wir haben in unserem zweiten Podcast schon über Führungsumbau im Bereich Organisation, interne Organisation, Rollen gesprochen, dass mehr chinesische Führungskräfte auch in die führende Rolle kommen oder die erste Geige spielen. Und heute wollen wir das Thema Beteiligung chinesischer Führungskräfte behandeln. Und ich möchte nämlich gleich auf das Thema auch kommen. Und wenn wir über Beteiligung chinesischer Führungskräfte sprechen, für welche Art von deutschen Unternehmen ist das eine interessante Form von Mitarbeiterbindung?
Shalom, ich würde sagen, hauptsächlich für den deutschen Mittelstand. Warum? Weil die traditionell weniger Expatriates, die mehr Kosten vor Ort haben, die entsprechend ersetzt werden müssen. Und da bleibt dann im Zweifelsfall eben nur der Vice oder Deputy General Manager in Form des chinesischen Mitarbeiters. Wenn der einzige Expert weg ist, dann muss ich mich auf meinen nächstbesten Mann oder Frau verlassen. Und das sind dann im Zweifelsfall eben die chinesische Nummer 1 oder Nummer 2. Ich glaube weniger, dass es für die ganz Großen, für die OEMs aus dem Automotive oder Maschinenbau eine Rolle spielt, aber für den kleineren, mittleren Mittelstand, KMUs, die hier vor Ort sind, ist es, glaube ich, eine interessante Alternative. Mitarbeiterbindung. Man kann Kosten sparen, man kann sich Expertise in Anführungszeichen einkaufen. Ich kann meinen Mitarbeiter motivieren oder noch mehr motivieren. Also ich sehe da Vorteile. Es gibt natürlich auch Risiken. Das haben wir in den letzten 3 Jahren gesehen. Die fehlenden, ich will es nicht sagen Kontrollbesuche, aber die fehlenden Besuche des deutschen Managements, die haben es schon zu einigen Compliance-Fällen kommen lassen, die wir gerade aufarbeiten. Und das bleibt natürlich auch ein Problem in der Zukunft, wenn ich keine eigenen Mitarbeiter aus dem deutschen Stammwerk mehr hier vor Ort habe.
Ja, du hast recht. Es geht nicht um Mitarbeiter, also nicht nur um Mitarbeiterbindung. Es geht auch um die Motivation. Es gibt auch eine gewisse Notwendigkeit, weil man ja doch in einem dynamischen Marktumfeld schnelle Entscheidungen treffen muss. Und wenn man die Autorität nicht hat, wenn man auch diese Rechte nicht hat, man trifft wahrscheinlich doch nicht die Entscheidung in China, sondern fragt die Zentrale und das erschwert oder verlangsamt die ganzen Prozesse. Das ist ein Nachteil, den man gerne damit auch vermeiden möchte.
Ja gut, zu dem Thema kennst du meine Meinung noch aus dem vorherigen Hotpot. Wenn du dir ein Duo leisten kannst von einer Kombination von eigenem Mitarbeiter aus dem Stammwerk plus einem lokalen Mitarbeiter, die sich im besten Fall fachlich ergänzen, ist das natürlich perfekt. Ja, also den lokalen Mitarbeiter, der wird immer eine bessere Einschätzung, auch aufgrund von Kommunikationsdefiziten des deutschen Mitarbeiters. Der wird immer eine bessere Einschätzung, Markteinschätzung vornehmen können. Der wird immer im Zweifelsfall eine bessere Einschätzung der sonstigen anderen chinesischen Mitarbeiter vornehmen können. Aber wie gesagt, das erfordert ein großes Budget. Und wenn eben das Budget nicht da ist und es ist auch kein eigener Mitarbeiter mehr da, der nach China will oder der nach China kann aus Kostengründen, dann bleibt eben in Anführungszeichen nur der chinesische Mitarbeiter, der zweite Geschäftsführer. Und da wollten wir uns eben heute unterhalten, wie man den chinesischen Geschäftsführer am besten organisatorisch oder gesellschaftsrechtlich einbinden kann.
Ja, ganz schnell möchte ich noch einen zusätzlichen Punkt ergänzen. Das passend zu diesem Szenario, warum man jetzt Beteiligungsprogramm forcieren möchte. Da ist nämlich noch ein anderer Reissack, der gefallen ist, nämlich mit Corona und die ganzen Reiseeinschränkungen zwischen Deutschland und China. Sehe ich, selbst wenn die Reiseeinschränkungen später verschwinden, sehe ich später die Reisehäufigkeit zwischen Deutschland und China, die Führungskräfte nicht mehr so hoch wie früher. Und das ist auch mit ein Grund, warum man jetzt die Führungskräfte aus China direkt beteiligen möchte, zu Unternehmer macht und dann auch ein Stück weit selbstständiger laufen lässt. Mit deinen Worten, mit etwas an lange Arm da hält und dass man nicht mehr so viel sich darum kümmern muss. Aber wenn man jetzt über die Führungskräfte sprechen, reden wir hier über ausschließlich den Geschäftsführer oder sollte man am liebsten oder am besten gleich schon eine Gruppe von Führungskräfte mit in Betrachtung ziehen?
Also wir beraten ja fast ausschließlich den deutschsprachigen Mittelstand und wir haben diese Beteiligung, also gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsmodelle für Mandanten vor 5 Jahren zum ersten Mal umgesetzt. Und bislang war es immer so, dass es tatsächlich nur den Geschäftsführer, den chinesischen Geschäft, also den General Manager betroffen hat und nicht die zweite und oder dritte Führungsebene, weil es die im Zweifelsfall nicht gab oder das waren dann die entsprechenden Department Manager. Also unsere Erfahrung ist, dass es tatsächlich sich beschränkt auf den General Manager, Geschäftsführer, den chinesischen, der hier vor Ort die deutsche Tochtergesellschaft führt.
Verstehe. Und wie reagieren in dem Fall die chinesische Führungskräfte? Ihr habt ja schon mehrere Male Kunden betreut in dem Falle. Und wie reagieren die chinesische Führungskräfte auf diesen Vorschlag?
In der Regel oder oft ist es so, dass dieser Vorschlag auch vom chinesischen Geschäftsführer an das deutsche Management, an die deutsche Mutter herangetragen wurde. Ja, also ich denke, dass es in der Zukunft durchaus so sein könnte, wie du es beschrieben hast, dass nämlich die deutsche Mutter von sich aus heraus eine Beteiligung anbietet, aus den eben genannten Gründen, Mitarbeiterbindung etc. Aber bei uns war es oft so, dass der General Manager von seiner Performance überzeugt war und gesagt hat, hier, schaut her, wir arbeiten jetzt schon so und so lange zusammen. Wir haben erfolgreiches Geschäft in China. Ich habe das für euch aufgebaut. Ich möchte über mein Fixgehalt, über meinen Bonus, über meine Gewinn- oder Umsatzbeteiligung hinaus langfristig beteiligt werden in Form von Gesellschaftsanteilen. Ja, also ich möchte Anteile an eurer chinesischen Tochter halten. Das sollten wir vielleicht auch kurz für die Zuhörer, Xiaolong, erwähnen. Natürlich ist es letzten Endes noch ein bisschen komplexer, die Frage, weil ich kann natürlich dem chinesischen Geschäftsführer auch eine Beteiligung an der deutschen Mutter anbieten oder an irgendwelchen Zwischengesellschaften in Hongkong oder Singapur. Wir reden heute der Zeit geschuldet, aber auch der Komplexität geschuldet, reden wir nur über mögliche Beteiligungsmodelle des chinesischen Geschäftsführers an der chinesischen Tochter. Und letzten Endes gibt es da, wenn man sich die Extreme anschaut, den eben schon erwähnten Geschäftsführervertrag. Ich glaube, das ist das, was die meisten haben, mit einem Fix- und mit einem variablen Gehalt. Wenn man ein bisschen weiter in die Mitte rutscht auf diesem Strahl, dann gibt es einmal auf der Unternehmensorganisationsebene die Möglichkeit, dass man sagt, naja, du bist vor Ort verantwortlich, du kontrollierst das Tagesgeschäft, du sollst auch unser Legal Representative sein, also unser rechtlicher Repräsentant der Tochtergesellschaft in China gegenüber den chinesischen Behörden, gegenüber Dritten. Man kann sogar so weit gehen, dass man kein Board of Directors installiert, sondern eben nur einen sogenannten Executive Director oder Managing Director installiert. Und dann hat letzten Endes der chinesische Geschäftsführer, Schrägstrich General Manager, in Personaleinheit mit dem Executive Director, in Personaleinheit mit dem Legal Representative, füllt der alle Funktionen und Verantwortlichkeiten in der Unternehmensorganisation aus. Ja. Damit ist er aber kein Gesellschafter. Ja. Und damit kommen wir letzten Endes zu der zweiten Ebene, über die wir uns ja heute hauptsächlich unterhalten wollen. Nämlich, ich kann natürlich meinen Geschäftsführer, meinen chinesischen GM, auch an der Tochtergesellschaft in China beteiligen. Ja. Damit wird das ein Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen. Und die andere Seite des Strahls, das andere Extrem im Gegensatz zum Geschäftsführervertrag, welches ja nur ein arbeitsrechtlicher Vertrag ist, ich übertrage 100% meines Gesellschaftseigentums als deutsche Mutter an meinen Geschäftsführer, habe damit gar keine gesellschaftsrechtliche Verbindung mehr an meine ehemalige Tochtergesellschaft in China. Wir haben beide Szenarien schon erlebt. Hintergrund ist, das weißt du, dass viele chinesische Tochtergesellschaften von europäischen Unternehmen Geschäfte mit Russland machen und aufgrund der Entwicklung insbesondere eben der Sanktionen, mit der die Europäische Union Unternehmen belegt hat, die in bestimmten Bereichen Geschäfte mit Russland machen, haben wir also sowohl gesehen, dass europäische Geschäftsführer sich aus den Funktionen, die ich eben beschrieben habe, Legal Representative, Member of the Board of Directors beziehungsweise Executive Director, zurückgezogen haben, um nur diese Position mit den chinesischen Mitarbeitern, mit dem chinesischen Geschäftsführer zu besetzen. Da stellt sich aus europäischer Sicht beziehungsweise aus deutschrechtlicher Sicht die Frage, langt das, um möglichen europäischen oder vielleicht sogar US-amerikanischen Sanktionen zu entgehen als deutsches Unternehmen, als deutscher Geschäftsführer, wenn ich mich aus den Positionen oder aus den Funktionen meiner chinesischen Tochter zurückziehe? Oder erfordert es gegebenenfalls tatsächlich die gesellschaftsrechtliche Trennung, die Kappung an die Tochtergesellschaft, in dem eben 100% des Eigentums an den Geschäftsführer übertragen werden? Und man bindet sich ähnlich auf der einen Seite, wie gesagt, der Arbeitsvertrag und auf der anderen Seite schuldrechtlich mit einem Liefer-, Produktions- oder wie auch sonst gearteten Vertrag. Also das kommt ein bisschen drauf an, will ich meine Kontrolle maximieren oder will ich meine Kontrolle behalten? Will ich mein Risiko minimieren? Bin ich bereit, ein maximales Risiko in Kauf zu nehmen, um die Kontrolle weiter zu behalten? Also da gibt es eine breite oder eine Spannbreite von Möglichkeiten, vom Arbeitsvertrag angefangen über organisatorische Maßnahmen, unternehmensorganisatorische Maßnahmen, über gesellschaftsrechtliche Maßnahmen, je nachdem, was das Mutterhaus möchte, was ist die Motivation, was ist das Ziel. Genau. Und da haben wir in der Vergangenheit eben häufig Joint Venture gegründet. Das heißt also, der chinesische Geschäftsführer ist mit 10, 15, 20, 25% Gesellschaftsanteilsinhaber geworden. Früher war das ja schwieriger für chinesische Staatsbürger, die konnten oder viele haben über das sogenannte Hongkong Return Investment sich an den Tochtergesellschaften beteiligt, beziehungsweise an ausländischen Muttergesellschaften beteiligt. Heute, das Joint Venture oder die entsprechenden Gesetze sind abgeschafft worden, ist es auch für natürliche Personen, für natürliche chinesische Staatsbürger möglich, sich an den ausländisch investierten Gesellschaften, den sogenannten FIEs, Foreign Invested Enterprises, und das sind ja die Tochtergesellschaften, ist eine direkte Beteiligung als Person möglich. Es muss kein Unternehmen dazwischen geschaltet werden, weder in China noch in der Sonderwirtschaftszone Hongkong. Und insofern ist es leichter geworden. Und wie gesagt, wir haben das für einige Mandanten implementiert und die sind bis dato auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Ja, das ist wirklich, zeigt wirklich die Relevanz, die Beteiligung als solche Maßnahme einzuführen, um die Führungsqualität vor Ort zu stärken und auch der Führungskraft zu binden, weil wir haben vorher diskutiert, dass der Bedarf da ist durch Decoupling-Situation, durch Verschwinden von Expats. Und die deutschen Unternehmen sollen Beteiligungsprogramm in Betrachtung ziehen. Und deine Erfahrungen zeigen wiederum, die Vergangenheit, die Case, die du betreut hast, sind häufig von der chinesischen Führungskräfteseite her verlernt. Das heißt, die Motivation von der chinesischen Führungskräfte her ist sehr stark und sie ziehen. Also das ist wirklich ein sehr aktuelles, relevantes Thema. Und die Beteiligungsmodelle in China hast du vorhin ja schon ausgeführt. Von bis gibt es verschiedene Varianten. Welcher Unterschied gibt es zur Unternehmensbeteiligung im Vergleich zu deutschem Gesellschaftsrecht? Gibt es zum Beispiel so eine Art stille Beteiligung auch im chinesischen Recht?
Ja. Also eine stille Beteiligung, um das vorwegzunehmen, die ist in dem derzeitigen chinesischen Gesellschaftsrecht nicht vorgesehen. Dann müsste eine entsprechende Beteiligung über die deutsche Muttergesellschaft laufen, denn die wird hier vom Gesetz nicht anerkannt. Also ich kann das natürlich über schuldrechtliche Verträge gestalten, habe aber dann eben den entsprechenden Schutz nicht des chinesischen Gesellschaftsrechts. Auch wenn das Joint Venture Gesetz, welches ja die größten Hürden beinhaltet hat, abgeschafft wurde. Wir haben jetzt letzten Endes zurückgegriffen, auch für die ausländisch investierten Gesellschaften auf das normale chinesische Gesellschaftsrecht, welches vorher auch galt, aber eben nur unterliegend, das Joint Venture Gesetz als Spezialgesetz. Das ist jetzt abgeschafft worden. Deswegen gilt jetzt das neue Gesellschaftsrecht auch für ausländisch investierte Gemeinschaftsunternehmen. Nichtsdestotrotz, trotz Abschaffung des Joint Venture Gesetzes, gibt es immer noch zustimmungspflichtige Geschäfte, sogenannte. Man kann das letzten Endes auch als Vetorechte des chinesischen Gesellschafters bezeichnen. Und das sind natürlich die relevanten, das sind die wichtigen Tätigkeiten, also dass eine Satzungsänderung, eine Gesellschaftssatzungsänderung erfordert die Zustimmung dann unseres chinesischen Geschäftsführers. M&A, also Kauf, Verkauf, Verschmelzungsaktivitäten erfordern die Zustimmung des chinesischen Geschäftsführers. Ganz wichtig, wenn das Geschäft ausgebaut werden soll, die Erhöhung des Stammkapitals erfordert die Zustimmung des chinesischen Geschäftsführers. Und schlussendlich auch die Liquidation. Ja, also ich komme ohne die Zustimmung und ohne die aktive Mitwirkung in Form von Unterschriften auf bestimmten behördlichen Formen, die eingereicht werden müssen für all diese Aktivitäten, komme ich ohne die Unterschrift, ohne die aktive Mitwirkung des chinesischen Geschäftsführers nicht zur Umsetzung der eben aufgelisteten Aktivitäten. Ich glaube, das ist im Unterschied zum deutschen Gesellschaftsrecht sind die größten praktischen Probleme, vor die Unternehmen gestellt werden. Wenn es denn zu einem Streit kommen sollte, wollen wir mehr Geld ins Unternehmen geben? Wollen wir ein anderes Unternehmen integrieren? Wollen wir die Gesellschaft auflösen? Das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
Welche Entscheidungskriterien sind das für die deutsche KMU, um die richtige Beteiligungsstrategie zu entwickeln? Du hast ja vorhin vom BIS, ne, vom Mitarbeiter-Bonus-Programm zu 100%iger Übertragung von Unternehmensanteilen. Da gibt es noch die Beispiele, hast du vorhin genannt, die Vetorecht. Ab welcher Prozentsatz von Unternehmensanteil gilt dieser Vetorecht? Oder was sind dann die anderen Entscheidungskriterien, um zu entscheiden, wie viel Prozent ich dann an chinesische Geschäftsführer oder Führungskräfte abgeben möchte?
Also, wie gesagt, ich muss schauen, was ist meine Motivation? Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Viele deutsche Unternehmen sind ja, man muss fast sagen, in der misslichen Situation im Moment, dass sowohl der US-amerikanische Markt wichtig ist für das deutsche Unternehmen als auch der chinesische Markt. Also ich kann mir nicht erlauben, weder den einen noch den anderen Markt zu ignorieren oder mich zurückzuziehen. Ja. Potenziell, wenn sich die derzeitige politische Lage so weiter verschlechtert, wie sie sich in den letzten Wochen und Monaten verschlechtert hat, dann sieht sich letzten Endes die Mutter in der Situation in Deutschland, dass sie entscheiden muss, wie viel Risiko will ich eingehen, unter US-amerikanischen Sanktionen zu leiden, wie viel Risiko, wenn ich denn meine Geschäfte in China weiterführe oder in Russland weiterführe über meine chinesische Tochtergesellschaft. Wie viel Risiko will ich eingehen, dass ich vielleicht von China sanktioniert werde, wenn ich bestimmte europäische Gesetze implementiere? Mir fällt jetzt da spontan das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ein. Mir fällt da spontan ein die europäische Verordnung für das Import-Marktverbot von unter Zwangsarbeit hergestellten Produkten. Das sind alles Gesetze, die möglicherweise auch Sanktionen aus China nach sich ziehen könnten. Nur in bestimmten Bereichen, das muss man ganz klar sagen. Das gilt jetzt nicht in allen Industrien, das gilt nicht für alle Produkte oder Dienstleister, aber für einige, die betrifft das. Und dann kann es durchaus sein, dass das eine Motivation ist, mit dem Ziel, mich vielleicht ganz von meiner Tochtergesellschaft zu trennen oder zumindest mal die Funktionsstellen, die verantwortlichen Stellen mit chinesischen Kollegen zu besetzen, um das Risiko zu minimieren. Ja. Und da Risikominimierung bedeutet auch immer gleich Kontrollverlust. Ja, also das ist sozusagen, schiebe ich den einen Regler hoch, geht der andere Regler runter und vice versa. Und dafür brauche ich letzten Endes einen Geschäftsführer, dem ich vertrauen kann, dem ich möglichst lange kenne. Also ich sag mal, der Auswahl oder der Entscheidungsprozess, der ist wie bei der Heirat auch. Je länger und je besser ich meinen Partner kenne und den einschätzen kann, und zwar nicht nur jetzt, heute, sondern auch mittelfristig und langfristig, desto mehr Spielraum habe ich, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten habe ich. Auf der anderen Seite, Menschen ändern sich. Ja, ich weiß nicht, wie mein Geschäftsführer in 5 oder 10 Jahren agiert. Der ist älter geworden, der ist erfahrener geworden, er hat Erfolg gehabt, er weigert sich dann vielleicht bestimmte Instruktionen, die er früher gerne aus dem Mutterhaus angenommen hat, umzusetzen, weil er denkt, dass er vor Ort ist und die Lage vor Ort besser einschätzen kann. Vielleicht kann er sie auch besser einschätzen, weil eben gerade das deutsche Management nicht mehr so oft vor Ort ist, weil vielleicht die Informationen nicht mehr so fließen. Und die andere Variable ist natürlich, wie gesagt, wie entwickelt sich die politische Lage, wie entwickelt sich die wirtschaftliche Lage. Ich kann natürlich oder ich sollte, wenn ich ein Joint Venture gründe, auch Pläne machen für die nächsten 5, vielleicht sogar 10 Jahre. Aber danach wird es natürlich schon sehr in die Glas- oder Kristallkugel schauen. Ja, also und wenn sich dann die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eben nicht so einstellen, wie ursprünglich erwartet, dann müssen beide Parteien auch eine gewisse Flexibilität zeigen. Und dann stellt sich eben heraus, haben wir immer noch die gleiche Version? Haben wir immer noch die gleichen Pläne wie vor 5 oder vor 10 Jahren? Oder haben wir auf einmal auseinanderlaufende Pläne und Visionen? Teilweise mag das mit sehen wir relativ oft. Teilweise mag das mit übergeordneten Interessen der deutschen Mutter zusammenhängen, die eben nicht nur auf den chinesischen Markt schauen kann, sondern die eben auch den europäischen und den US-amerikanischen Markt mit berücksichtigen muss, was Produktentwicklung etc. etc. betrifft. Und wenn sich dann der chinesische Geschäftsführer weigert, weil es für seinen Markt und für sein Unternehmen und für seine Vergütung schlecht ist, das umzusetzen, dann ist natürlich der Streit vorprogrammiert.
Ja, also eine Joint Venture gründen wie eine Ehe schließen. Wenn genau. Ich jetzt so viele Single-Haushälte in Deutschland angucke, da kann ich das schon von sich aus sagen. Das tun die deutschen KMU natürlich schwer, eine Joint Venture zu gründen mit chinesischer Führungskräfte, auch wenn es notwendig ist. Wie sehen die Entscheidungsprozesse aus? Wie plant man am besten so eine Umsetzung?
Also, wenn die Unternehmen bei uns anklopfen und sagen oder uns bitten, fragen, das umzusetzen, ist das Schwierigste und das meiste eigentlich schon, ich will es nicht sagen hinter den Kulissen, aber das ist schon gelaufen. Ja, also für mich ist der schwierigste Prozess eben der Prozess, den wir gerade beschrieben haben, nämlich dass eine Seite, das deutsche Mutterhaus, der chinesische Geschäftsführer, auf die andere Seite zugeht und sagt, wie wäre es denn? Ja, dann muss man erstmal ein bisschen Zeit geben, der anderen Partei das zu verdauen. Dann setzt man sich zusammen, spricht natürlich erstmal über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dann kommt man zu uns, dann spricht man über die rechtlichen Rahmenbedingungen, die auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eng zusammenhängen. Sprich, wie viel Prozent will ich meinem chinesischen Geschäftsführer geben oder wie viele Anteile will der chinesische Geschäftsführer an dem deutschen Tochterunternehmen haben. Die rechtliche Umsetzung, die ist vergleichsweise einfach. Also wenn man weiß, wie es geht, dann ist das relativ einfach. Das ist letzten Endes ein etwas abgespeckter oder anders gelagerter, abgespeckter ist falsch, aber ein anders gelagerter Joint-Venture-Vertrag mit dem chinesischen Geschäftsführer. Und ich sag's mal, was die rechtlichen Klippen sind, das sind meistens die Formulierung oder die Definierung der Ausstiegsszenarien und der Rückkaufswerte. Ja, also erfahrungsgemäß diskutieren wir, nicht wir, aber unsere Mandanten mit dem chinesischen Geschäftsführer diskutieren über diese Punkte am längsten. Ja, also wann ist denn der Punkt gekommen, wo ich mich von meinem Geschäftsführer trennen will? Oder vielleicht umgekehrt, auch der Geschäftsführer sagt, ich will mich von meiner deutschen Muttergesellschaft trennen. Und was bekomme ich als chinesischer Geschäftsführer zu dem und dem Zeitpunkt? Ja, also du kennst das aus den M&A-Aktivitäten, wenn ein deutsches Unternehmen ein chinesisches Unternehmen kaufen will, sind ganz ähnlich gelagerte Probleme. Die chinesischen Geschäftsführer oder Eigentümer der Unternehmen, die haben meistens eine sehr andere Vorstellung von der Unternehmensbewertung. Ja, also die richten sich jetzt in der Regel nicht nach den klassischen Berechnungsmethoden, wie sie in Europa oder im Rest der Welt gegebenenfalls Usus sind, sondern die haben so ihre eigenen Berechnungsmethoden. Aber ansonsten ist die rechtliche Implementation, die rechtliche Umsetzung, die ist vergleichsweise einfach, wenn alle vertraglichen Punkte, wenn alle rechtlichen Punkte geklärt sind, dann brauchen wir in der Regel plus minus 6 Monate, um alle Unterlagen einzusammeln, die entsprechenden behördlichen Formvordrucke auszufüllen, mit den Behörden zu kommunizieren hinsichtlich der Joint-Venture-Vertragsbedingungen oder nicht zu diskutieren, aber zu verifizieren, dass die Behörden das auch alles absegnen im Vorfeld, soweit das eben geht, unverbindlich, rechtlich unverbindlich. So. Und dann, wenn alles steht, wird das en bloc in einem großen Dokumentenblock eingereicht und dann hat man im besten Fall eine Woche oder 2 Wochen später maximal die entsprechende Genehmigung und dann wird letzten Endes nur noch nachgezogen, Investor wird geändert bei den Behörden etc. Aber ich sag mal, so plus minus 6 Monate ist mal ganz gut dabei.
Also Definition.
Ohne die vorherigen Verhandlungen. Ne? Also das ist sozusagen an wirtschaftlichen Vorgesprächen geführt wird, das ist dann nicht dabei. Ne?
Häufig ist ja die Verhandlung auch während dieser Abwicklung, die stattfindet, ne, die Verhandlung. Wenn man den bestimmten Punkt auf dem Tisch kommt, dann fängt man an, darüber nachzudenken.
Du weißt, wie das ist, das geht vor und zurück. Ne?
Ja, klar.
2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Wenn der Punkt A geändert wird, dann muss aber der Punkt B nochmal neu diskutiert werden und dann passt der Punkt C wieder nicht dazu. Also ja. Das ist schon ein komplexer Prozess, der da durchlaufen werden muss. Und da ist es auch zu empfehlen, dass beide Seiten sich rechtlichen Beistand holen, weil es eben dann um den Joint-Venture-Vertrag, aber später auch die neue Gesellschaftssatzung, die sollten dann eben die Interessen oder das, was die beiden Parteien, was das deutsche Mutterhaus und der chinesische Geschäftsführer vereinbart haben und was sie ausgehandelt haben, sollte das eben bestmöglichst im Rahmen des rechtlich Möglichen widerspiegeln. Ne?
Ja, zu der Verhandlung gehört ja, wie du sagst, ein wichtiger Punkt oder ein Risikofaktor ist der Rückkaufrecht oder beziehungsweise Berechnung von dem Rückkaufswert. Man hat verschiedene Berechnungsmethoden, hast du auch gesagt. Wenn man da auf eine Methode sich einigt, kann man mit hoher Sicherheit sagen, dass man in dem Fall kann man relativ einfach abwickeln? Oder wie siehst du da die Sicherheit der durch die in der zukünftigen Situation, wenn man da doch auseinandergeht?
Also nochmal, es kommt darauf an, dass beide Parteien aktiv die Liquidation oder die Trennung wollen. Ja, wenn eine Partei nicht mitspielt, also sprich nicht die erforderlichen Unterschriften oder Stempel, also Siegel auch anbringt auf den Antragsunterlagen, dann muss ich letzten Endes vors Gericht. Ich muss auf Basis des Joint Venture Vertrages respektive auf Basis der Rechte und Pflichten, die beide Parteien im Rahmen des Joint Venture Vertrages eingegangen sind, muss ich dann gegebenenfalls eine Handlung, die der eine Joint Venture Partner verweigert, muss ich durch das Gericht ersetzen lassen. Ja, das ist ein langwieriger Prozess, den möchte man gerne vermeiden. Wenn Einigkeit besteht, dann geht sowas relativ schnell.
Also das ist dann im Grunde genommen ein Anhaltspunkt, die Berechnungsmethode für den Fall, wenn man von beider Seite sozusagen zugestimmt wird.
Genau. Also das Problem ist natürlich, ich muss mich irgendwo auf eine abstrakte Formel einigen. Ja, die mag industriespezifisch sein. Unsere Erfahrung ist, dass Discounted Cashflow oder was auch immer dafür Formeln angewendet werden, dass die eben nur begrenzt von den chinesischen Unternehmen bei einem Unternehmenskauf oder von dem chinesischen Geschäftsführer bei der Beteiligung eines chinesischen Geschäftsführers so in reinen Form anerkannt werden. Ne? Das ist so ein bisschen die Erfahrung.
Ja, und da kommen wir wieder zurück auf das, was in China besondere ist, das Vetorecht eines chinesischen Gesellschaftes, egal wie wenig Prozent er hat bei der Liquidation. Ne?
Genau. Also ob der chinesische Geschäftsführer 10, 15, 20, 25% hat, spielt keine Rolle. Denn für die erwähnten Gesellschafts- oder Satzung, Änderung der Gesellschaftssatzung, Erhöhung des Stammkapitals, Liquidation etc. ist die Zustimmung Pflicht. Ja, das sind zustimmungspflichtige Tätigkeiten, Geschäfte. Und wenn du so willst, hat er damit natürlich auch ein Vetorecht. Sprich, wenn er seine Zustimmung nicht gibt, dann gibt es eben keine Liquidation oder es gibt keine Erhöhung des Stammkapitals, was gegebenenfalls eben die Geschäftspläne der deutschen Mutter kaputt macht, weil eben mehr Geld gebraucht wird und aufgrund der Fremdwährungsrestriktionen eben chinesische oder ausländisch investierte Unternehmen nicht unbeschränkt Kapital aufnehmen dürfen, Darlehen aufnehmen dürfen. Und selbst wenn man jetzt eine entsprechende Verwässerungsklausel gedacht hat und die eingebaut hat, also sprich, dass der im Zweifelsfall das deutsche Mutterunternehmen, auch wenn der chinesische Geschäftsführer nicht mitgehen will in der Kapitalerhöhung, trotzdem einseitig die Kapitalerhöhung vornehmen kann und damit eben zum Beispiel die 25% des chinesischen Gesellschafters verwässert. Auch das ist nicht immer hundertprozentig sicher, wenn der chinesische Gesellschafter sich dagegen wehrt. Ne?
Verstehe. Und ist da doch ein komplexer Prozess. Wer ist da, außer ihr als Rechtspartner, wer ist da normalerweise auch involviert in den ganzen Prozess?
Naja, also ich denke schon, dass beide, dass ein Coach oder ein Verhandlungsleiter, eine neutrale dritte Partei, gerade auch in der Anfangszeit Sinn macht. Ja, also wir planen in der Zukunft Workshops zu geben, beziehungsweise entsprechende Anleitungen zu geben, worauf aus rechtlicher Sicht zu achten ist. Aber es ist eben mit der rechtlichen Sicht ist ja nicht alles abgedeckt, sondern es muss über die entsprechenden Industrie, produktbezogen, marktbezogen etc. müssen alle Stell alle Stellschrauben mit, genau, alle Stellschrauben mit bedacht werden. Und deswegen ist es, glaube ich, nicht falsch, wenn ein Berater von Anfang an diesen Prozess mitplant und mit moderiert, um eben kostenspielige und vor allen Dingen auch zeitintensive Fehler, die vielleicht oder fehlerhafte Annahmen, die gemacht werden, dass man die von Anfang an vermeidet. Oft haben wir Unternehmen oder oft haben wir Parteien, die zu uns kommen und sagen, lieber Herr Burkhardt, wir haben alles schon gelöst, ihr müsst das nur noch umsetzen. Und dann finden wir aber im Rahmen der Umsetzung Vereinbarungen, die so im Rahmen des chinesischen Rechts eben nicht möglich sind, ja, wo das zwingende chinesische Recht dagegen spricht und diese Umsetzung nicht zulässt. Und wie vorhin schon gesagt, im schlimmsten Fall, wenn man an der einen Mutter oder an der einen Schraube dreht, dann bewegt sich das ganze Getriebe auf einmal und man muss an vielen anderen Schrauben auch wieder drehen und dann ist man im schlimmsten Fall wieder back to square one. Ja, und das sollte man vermeiden, dass man von Anfang an eine Beratung hat, die sicherstellt, dass alle Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, marktseitig, rechtlich, finanziell, dass die berücksichtigt sind.
Ja, Rainer, zum Schluss noch eine Frage. Wir haben ja vorhin gesprochen, das Beteiligungsthema total wichtig und relevant. Und wir haben auch gesagt, es gibt der Risiko bei der Entscheidung und der Abwicklungsprozess ist aufwendig und vielleicht auch kostet auch ein bisschen. Ja, wie ist das Ergebnis denn? Ihr habt ja einige Kunden schon betreut. Wie zufrieden sind die diese Kunden im Nachgang, nachdem man dieses Beteiligungsprogramm umgesetzt hat?
Also, soweit ich das beurteilen kann, wir betreuen die Mandanten immer noch, sind die sehr zufrieden. Die Geschäfte haben sich gut entwickelt, sprich der Geschäftsführer, der jetzt auch Anteils- oder Mitanteilsinhaber ist an den entsprechenden chinesischen Tochtergesellschaften, die haben gute Arbeit gemacht. Jetzt waren auch in den vergangenen 5 Jahren die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen besser als zurzeit. Muss man abwarten, wie das in der Zukunft ist. Aber wie gesagt, ich halte mittellangfristig halte ich das für ein sehr interessantes Konzept, weil je nach Weiterentwicklung politisch-wirtschaftlich gibt es in bestimmten Branchen bei bestimmten Produkten ja, wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, entweder teilweise oder ganz die Tochtergesellschaft zu übertragen, dass eine organisatorische Entkopplung nicht ausreicht, sondern dass es eine gesellschaftliche Entkopplung geben muss. Und wenn man zumindest jetzt schon den Geschäftsführer als Mitinhaber drin hat, dann kann man das ja auch als Stufenplan gestalten und sagen, wir machen jetzt erstmal die nächsten 5 Jahre zusammen und nach 5 Jahren bekommst du die 100% und wir binden uns anders an dich. Ich glaube, das wird ein relevantes Thema. Das ist ein relevantes Thema und es wird für die nächsten Jahre ein relevantes Thema bleiben, auch für den deutschen Mittelstand in China.
Und vor allem ein schwieriges Thema. Ich stelle mich vor, ein deutscher Unternehmer mit einem kleinen Gesamtunternehmen und hat schon ein Geschäft in China mit 20-30% seines Gesamtumsatzes aufgebaut. Jetzt muss er entscheiden, wie läuft die Zukunft für China, für sein China-Geschäft und ob er seinen Geschäftsführer zu Unternehmer oder zu Gesellschafter machen muss. Also das ist natürlich schon eine Herausforderung für einen Unternehmer aus Deutschland.
Absolut, aber Xiaolong, du weißt, der beste Unternehmer ist derjenige, der sich entbehrlich macht, selbst entbehrlich macht. Und das macht er damit letzten Endes. Nur, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht Zeit. Und das muss gegebenenfalls auch in Stufen stattfinden. Und deswegen ist jetzt eine gute Zeit, sich über das Thema zumindest mal in unserem Podcast hier zu informieren.
Ja, zumal brauchte er auch gute Ansprechpartner wie dich. Und ich berate ja auch solche Unternehmen in der Organisationshinsicht, wie man die Zukunft des Unternehmens in China gestaltet. Also insofern bedanke ich mich sehr für deine Zeit und genieße nochmal die restlichen Feiertage in den Golden Week Chinas. Und zum Schluss, wenn ich so gerade gucke, das nächste Mal, wenn ich in China bin, das ist ja schon bald im November, du musst mir unbedingt zeigen, wo du dein Hemd schneidest, weil mein Schneider hat nämlich zugemacht. Das ist der andere Reissack, was da runtergefallen ist, führt zur Schließung sämtlicher Schneiderei, die ich kenne.
Ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder in der Zukunft. Uns gehen die Themen ja nie aus. Es ändert sich immer wieder irgendetwas, was rechtlich von Bedeutung ist und worüber wir sprechen können. Und gerne, wenn du das nächste Mal wieder hier bist, führe ich dich zu meinem Schneider. Mal schauen, ob es ihn noch gibt. Bis dahin.
Super, danke. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.
Ciao, shalom.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.